von Hungersnöten und Fresswellen. Eine kurze Geschichte der Landwirtschaft in Österreich mit Ernst Bockmüller und Hans Meierhofer.
Das wichtigste neue Gerät, das kommt im Vormärz, das ist der eiserne Pflug. Der eiserne Pflug erleichtert das Pflügen, das können jetzt zwei Pferde und ein Mensch. Früher waren es vier Ochsen und einer, der die Ochsen geführt hat und einer, der hinter dem Pflug stand. Also das geht jetzt viel schneller und viel besser. Eiserne Pflug wird zum Beispiel auch in Niederösterreich erzeugt, in einer Fabrik in Waldeck im Pistingtal. Und verbreitet sich unglaublich. Also dieser Zugmeiersche Pflug war ein Riesenerfolg.
Die Geschichte der Land- und Forstwirtschaft in Österreich war immer und ist bis heute eine Geschichte der Veränderung. Nur eine Konstante bleibt, das ist die Notwendigkeit, Lebensmittel und andere Rohstoffe wie Holz herzustellen. Mein Name ist Hans Meierhofer, ich bin Generalsekretär des Ökosozialen Forums und spreche in diesem Podcast mit dem Historiker Ernst Bockmüller, einem der wohl profundesten Kenner der österreichischen Agrargeschichte und der Geschichte des ländlichen Raumes. Folge 7: Umbrüche im Vormärz und die Märzrevolution. Am Ende des 18. Jahrhunderts setzten Umbrüche sowohl in der Gesellschaft, in der Wirtschaft und in der Landwirtschaft ein. Wir befinden uns gerade Ende des 18. Jahrhunderts. Am Beginn des Vormärzes, auch am Beginn einer agrarischen Revolution oder auch Evolution. Herr Professor, wo steht die Landwirtschaft zu der Zeit?
Naja, die Landwirtschaft hat zum Teil ganz gute Konjunkturen. Es gibt die Kriege und Kriege sind zwar Zerstörungen, aber in den Gegenden, wo nicht Krieg geführt wird, da steigen die Getreidepreise. Das ist ganz nützlich, da haben die Bauern was davon und natürlich auch die Grundherren. Jetzt setzt sich aber auch langsam auf breiterer Ebene etwas durch, was man Agrarrevolution nennt. Was heißt Agrarrevolution? Die Agrarrevolution heißt Übergang von der Dreifelderwirtschaft zur Fruchtwechselwirtschaft, heißt damit im Zusammenhang Vermehrung des Viehstandes, Sommerstallfütterung, heißt Kleeanbau, heißt Ausbau der Stallungen, heißt mehr Personal. Der Personalstand in den Bauernhöfen wird jetzt größer, weil mehr Arbeit anfällt. Und das ist eine gewaltige Veränderung.
Können Sie uns ein Gefühl geben, wie hat sein Betrieb damals ausgeschaut? Wie hat er funktioniert? Bleiben wir bei einem typischen oberösterreichischen, mittelständischen Betrieb. Wie hat der funktioniert? Wie viele Leute waren dort vielleicht auch beschäftigt? Wie war das mit dem Viehbesatz?
Der Viehbesatz steigt, weil man eben auch mehr Futter hat. Wenn man also die Dreifelderwirtschaft aufgibt und zur Fruchtwechselwirtschaft übergeht, dann steigt der Futterbestand, weil auch das Heu mehr wird. Man hat das Kleeheu, das es vorher nicht gab. Und insgesamt kann man mehr Vieh über den Winter bringen. Die Arbeit wird mehr. Also wenn ich die Brache bebaue, brauche ich ungefähr 50% mehr Arbeitseinsatz. Der Beginn der Agrarrevolution ist nicht von Geräten gekennzeichnet, sondern vom menschlichen Arbeitseinsatz. Mit Pflug, mit Ecke, mit Sense, mit Sichel, mit allen traditionellen Geräten. Und dieses Mehr an Arbeitseinsatz bedeutet auch ein Mehr an menschlicher Arbeitskraft. Woher kommt die? Die kam zum Teil vom Land selber, denn im 18. Jahrhundert, vor allem unter Maria Theresia, wird auf dem Land die gewerbliche Wirtschaft sehr gefördert. Vor allem der Nebenerwerb im Spinnen und Weben und in anderen textilen Tätigkeiten wird sehr gefördert. Es entstehen viele Kleinhäuslerbetriebe mit einer winzigen Landwirtschaft und einer gewerblichen Tätigkeit für die Verlage.
Ein Kleinhäusler, wie war das strukturiert vielleicht zu einem selbstständigen landwirtschaftlichen Betrieb? Wie waren die Dimensionen?
Ein Kleinhäusler besteht im Wesentlichen nur aus der Familie. Das ist der Unterschied zum Bauern. Der Bauer hat Familie und Personal, also Knechte und Mägde, je nachdem, wie groß der Betrieb ist. Größere Viehhaltung erfordert immer mehr Personal. Also da gab es ziemlich genau bekannte Sätze, wie viele Kühe eine Dirn braucht und wie viele Pferde ein Knecht braucht. Also die Pferde waren zum Beispiel einem spezialisierten Knecht übergeben, dem Roßknecht, der zugleich auch das Haupt der Knechteschar gewesen ist.
Gibt es hier Zahlen, oder wie viel Arbeitskraft pro Hektar vielleicht notwendig war?
Natürlich steigt diese Zahl mit der Intensivierung der Landwirtschaft. Wir sind ja jetzt noch immer vor dem Einsatz von mehr Geräten. Es geht alles, oder es geht ganz überwiegend händisch vor sich. Es gibt zwar Versuche, neue Gerätschaften einzuführen, und über die Landwirtschaftsgesellschaften werden solche Muster auch verbreitet, aber es dauert ziemlich lange. Das wichtigste neue Gerät, das kommt im Vormärz, das ist der eiserne Pflug. Der eiserne Pflug erleichtert das Pflügen, das können jetzt zwei Pferde und ein Mensch, früher waren es vier Ochsen und einer, der die Ochsen geführt hat und einer, der hinter dem Pflug stand. Also das geht jetzt viel schneller und viel besser. Eiserne Pflug wird zum Beispiel auch in Niederösterreich erzeugt, in einer Fabrik in Woldegg im Pistingtal, und verbreitet sich unglaublich. Also dieser Zugmeiersche Pflug war ein Riesenerfolg. Im Tschechischen gibt es Ruchadler, das sind also ähnliche eiserne Pflüge, die nun die Arbeit wirklich erleichtert haben.
Hat sich die Ernährung der Bevölkerung zu dieser Zeit auch geändert?
Ja, schon langsam kommt die Kartoffel. Also die Kartoffel setzt sich gerade bei der unterbäuerlichen Bevölkerung durch, bei der entstehenden Arbeiterschaft, bei den kleinen Leuten, bei den Kleinhäuslern. Und diese Kleinhäusler liefern jetzt auch die Arbeitskraft für die vermehrte Bauernarbeit. Wie funktioniert das? Um 1800 beginnt die industrielle Revolution. Die ersten großen Fabriken entstehen, Spinnfabriken in Pottendorf, bei Wiener Neustadt zum Beispiel. Und innerhalb von 10 Jahren werden dort tausende Leute beschäftigt in diesen Fabriken. Die kommen aus der Landwirtschaft. Das sind die ehemaligen Kleinhäusler, die jetzt ihre Arbeit in der Handarbeit verlieren und in die Fabriken gehen. Oder sie gehen als Knechte und Mägde zu den Bauern, die genau diese Arbeitskräfte ja dringend brauchen, um ihre intensivere Landwirtschaft wirklich aufbauen zu können. Also man kann sagen, die alte gewerbliche Unterschicht am Land teilt sich. Ein Teil geht zu den Bauern, ein Teil geht in die Industrie.
Wie kann man sich die Zeit, also in dieser Zeit vorstellen, wie wurden Nahrungsmittel distributiert? Wie war die Logistik zum Beispiel auch für Milchprodukte aus dem Umland von Wien nach Wien? Wie ist das vorgegangen? Wie ist das organisiert gewesen?
Naja, bei der Milch ist es natürlich, weil verderblich und noch keine Kühlmöglichkeiten vorhanden, etwas schwierig. Da gab es also einerseits die Milchbauern in der Umgebung, die mit der frischen Milch, teilweise mit Hunden, in die Städte gezogen sind und haben die frische Milch verkauft. Mit dem Wachstum der Städte entsteht besonders in Wien ein neuer Typus, der Milchmeier. Das waren große Abmelkwirtschaften mitten in der Stadt, die brauchten jede Menge Futter, haben Kühe gekauft und abgemolken, solange bis sie geschlachtet wurden. Und da hatte der Städter Frischmilch.
Das heißt, mitten in der Stadt waren Stallungen, wo ja Futter hingeführt worden ist und dort wurde gemolken?
Natürlich. Es gibt ja heute noch den Heumarkt. Ne? Das heißt, Wien hat ja, wie jede Stadt, sehr viel Futter verbraucht. Es gab ja auch noch kein Auto. Das heißt, in den Garagen der wohlhabenden Leute standen ja auch Pferde bereit, um die Wagen zu ziehen. Die mussten auch gefüttert werden. Also das musste also alles über die großen Märkte, Heumarkt, Getreidemarkt und so weiter, in die Städte gebracht werden. Ich kann mich erinnern, wir haben mal im Burgenland geforscht und von dort aus dem Seewinkel kam schon um 1870, 80 sehr viel Heu nach Wien. Und ja, die Großstadt hat immer mehr davon nachgefragt. Natürlich mit der Erfindung der Eisenbahn wurde das alles leichter. Aber vorher kam alles per Achse oder zu Fuß. Die Rindviecher aus Ungarn, die dann hier geschlachtet wurden und zum berühmten Tafelspitz verarbeitet wurden, die kamen von selber. Die wurden getrieben über die Pandorfer Platte zum Fleischhauer in Wien.
Es heißt, dass die Bauern ein essentieller Bestandteil und Treiber der Revolution von 1848 waren. Kann man das tatsächlich so sagen?
Essentieller Bestandteil ja, Treiber nicht, aber sie sind sofort aufgesprungen. Als die Revolution ausgebrochen ist, in Wien heute am 13. März, in Paris etwas früher, in Budapest, in Prag, also überall in Europa etwa gleichzeitig in den ersten Märztagen, da haben die Bauern aufgehört, ihre Abgaben zu leisten. Sie sind jagen gegangen, sie haben das Recht des Adels in Anspruch genommen, das ihnen früher versagt gewesen ist.
Wie ist sowas geahndet worden?
gar nicht, weil es gab ja noch keine Gendarmerie, es gab noch keine Polizei. Schon bisher war ja die Polizeigewalt innehabende Grundherr darauf angewiesen, dass er mit aufgebotenen Bauern zum Beispiel einen Verbrecher, Mörder oder Dieb gesucht hat. Also die Sicherheitslage auf dem Land war, sagen wir, nicht besonders rosig, und das hat man natürlich weidlich ausgenützt. Wenn etwas schlimmer war, dann musste Militär eingesetzt werden. Das heißt, es war sehr, sehr schwierig und mühsam, wenn irgendwo sich Bauern zusammengerottet haben, bis man da Militär hingeschickt hat. Also das war aufwendig und teuer. Das heißt, es gab sehr viele begünstigende Faktoren für die bäuerliche Unruhe, weil halt auch das Sicherheitsnetz des Staates noch nicht so eng geknüpft war wie heute.
Das heißt, durch das Weigern und auch das Nicht-Vorhandensein von Ordnungskräften wurden einfach Tatsachen geschaffen?
Natürlich, es wurden Tatsachen geschaffen, und die Gesetzgebung hinkt nach und sagt bis zum Sommer hin, naja, wir werden das schon irgendwie regeln, und heuer gibt es noch eure Abgaben her, ob es geschehen ist oder nicht, weiß man nicht. Aber dann werden wir das sicher abschaffen. Aber dann kommt der Reichstag, das erste gewählte Parlament Mitteleuropas, das erste Parlament für die heutigen Österreicher, Slowenen, Tschechen, galizischen Polen und so weiter. Und dieses Parlament, das wird dann sehr, sehr schnell schon am ersten Tag seiner Tagungen mit dem berühmten Antrag Kutlich konfrontiert, dass die Untertänigkeit mit allen daraus entspringenden Lasten aufgehoben sei.
Herr Professor, aber was genau waren diese Lasten?
Ja, die bäuerlichen Lasten bis 1848 waren in erster Linie Zehend und Robot. Zehend, das ist der zehnte Teil der Feldfrüchte, die von jedem Stück bebauten Landes abgegeben werden mussten. Ursprünglich eine kirchliche Abgabe, war der Zehend dann eine normale Rente, konnte man kaufen wie ein Wertpapier. Es gab daher auch Zehendinhaber, die Bürger, oder sogar solche, die Bauern waren. Robot war die Zwangsarbeit auf den Gründen des Herrn. Robot war verhasst, denn für die Robot musste der Bauer zusätzliches Zugvieh halten, möglicherweise einen zusätzlichen Knecht, den er abstellte, und das war eine äußerst lästige Geschichte. Die Robotbelastungen waren aber sehr unterschiedlich. Sie waren im heutigen Österreich bedeutend, eigentlich nur in Niederösterreich, wo es im Nordosten, aber auch im Norden und im Osten des Landes große Güter gab von den Liechtenstein und anderen Herren, die auch große Robotleistungen forderten. Sonst war die Robot hauptsächlich verbreitet in Böhmen, Mähren, heutigen Tschechien, und in Galizien, heute Polen und Ukraine.
Herr Professor, wie wurde der Zehend geleistet? Waren das immer bare Abgaben oder wurde das auch in Naturalien beglichen?
Zehend war 1848 bereits weitgehend in Geld abgelöst. Allerdings gab es noch den Naturalzehend, und das war sehr lästig, denn da musste das Getreide in Mandeln auf dem Feld stehen, bis der Zehedner kam und jedes zehnte Mandel ausgesteckt hat mit einem Pfahl, und das wurde dann später abgeholt und dann ausgedroschen beim Grundherrn. Das ist eine außerordentlich lästige Geschichte, die manchmal dazu geführt hat, dass die Ernte verdorben ist.
Das war ein Podcast des Ökosozialen Forums aus der Reihe von Hungersnöten und Fresswellen mit dem Historiker Ernst Bockmüller. Die Fragen stellte Hans Meyerhoff.